Ich habe keine Zeit. Wie oft sind diese Worte aus eurem Mund gekommen? Manchmal sind sie ernst gemeint. Manchmal waren es eine Ausrede, oh, ich habe keine Lust darauf. Und die freundliche Ausrede ist, oh, ich habe keine Zeit. Oder kann es sein, dass es manchmal sogar ein Statussymbol ist, dass wir sagen, ich habe keine Zeit. Wie geht es dir? Oh, ich bin so beschäftigt. Ich habe so viel zu tun. Wir leben in einer sehr hektischen Zeit. Wir haben alle so viel zu tun. Wir machen mehr als je zuvor, aber wir schaffen weniger als je zuvor. Wir schreiben viele WhatsApp-Nachrichten. Aber unsere Beziehungen, die werden irgendwie oberflächlicher. Wir erledigen so viele Projekte, aber so viele Beziehungen bleiben auf der Strecke. Und darum, ich denke, eine Folge davon ist, dass mehr Menschen einsamer sind als je zuvor. Als ich vor ein paar Monaten eine Umfrage bei uns in der Jugendgruppe machte, haben mehr als ein Drittel der Jugendlichen gesagt, dass sie mit Einsamkeit Herausforderungen haben. Einsamkeit ist keine Kleinigkeit in unserer Zeit. Mehr Menschen leiden unter Ängsten, mehr Menschen wissen nicht, warum sie hier sind. Viele sind gefangen in sozialen Netzwerken und Spielen, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und ich denke, einer der Gründe, warum wir so viel tun, aber das Wichtige vernachlässigen, ist, weil wir diesen Blick für Jüngerschaft manchmal irgendwo hinten dran stellen. Wir vergessen, wie wichtig und kostbar und schön es ist, Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen helfen, Jesus nachzufolgen. Und ich denke, ich habe so darüber nachgedacht, was für Ausreden wir haben. Ich denke, wir haben oftmals zwei Ausreden. Die erste ist, ich habe keine Zeit. Und eigentlich ist das immer eine falsche Aussage. Wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ist das eigentlich immer nicht die Wahrheit. Weil wir haben alle dieselbe Anzahl von Minuten pro Tag. Es ist nicht so, dass der eine mehr Stunden hat und der andere weniger. Eigentlich müssten wir sagen, ich will mir keine Zeit dafür nehmen. Das hilft uns irgendwo mehr, der Sache auf den Grund zu gehen. Wir nehmen uns natürlich Zeit für Sachen, die für uns wertvoll sind und angenehm erscheinen. Aber dann gibt es diese andere Ausrede, die vielleicht sagen, ich kann das nicht. Und das ist eigentlich immer eine richtige Aussage. Von Natur aus können wir unseren Auftrag niemals erfüllen. Wir können es nicht jünger machen, von uns aus selbst. Wir müssen dazu ausgebildet, befähigt und gestärkt werden. Und ich möchte mit euch heute einen Text aus Epheser 4, wie ihr es seht, studieren und dabei entdecken, dass eigentlich diese beiden Ausreden ziemlich faul sind. Ich habe keine Zeit und ich kann das nicht. Das sind ziemlich faule Ausreden. Und ich möchte euch als Gemeinde heute ermutigen, jünger zu machen, weil wir dafür zugerüstet, gefestigt und auch gebraucht werden. Und der Titel ist heute Ermutigung zur Jüngerschaft aus Epheser 4, Kapitel 11 bis 16. Und mit Jüngerschaft meine ich nicht nur dieses Treffen im Café 1:1, wir lesen zusammen die Bibel, wir beten zusammen. Ich verwende hier Jüngerschaft im ganz breiten Sinne, nämlich Predigt gehört dazu, Seelsorgedienste gehört dazu, Kranke besuchen ist auch Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet einfach anderen helfen, Jesus nachzufolgen. Und das Ziel der heutigen Predigt ist, ich möchte dich ermutigen, in andere Menschen zu investieren. Wo du vielleicht entmutigt bist, wo dein Leben so voll ist, wo du vielleicht ja, Rückschläge erlebt hast, wo du investiert hast und daraus nichts geworden ist, ich möchte dich heute ermutigen. Und lass unseren Text zusammen lesen. Und ich verwende heute tatsächlich nicht die Schlachter, sondern die Esra-Bibel. Epheser 4 aus der Esra-Bibel. Epheser 4 ab Vers 11. Und er gab die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zwecks Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes des Gesalbten, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur tiefen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle des Gesalbten. In Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, durch jeden Wind der Lehre wie Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben durch Falschspiel der Menschen, durch Verschlagenheit zwecks List zur Irreführung. Lasst uns vielmehr, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in allem wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Gesalbte. Aus dem der ganze Leib, zusammengefügt und zusammen befestigt, durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, gemäß dem Wirken eines jeden Teils, entsprechend dessen Maß, das Wachstum des Leibes vollzieht zum Aufbau seiner selbst in Liebe. Was ist der Kontext von diesen Versen? Wir befinden uns im Epheserbrief und der Epheserbrief dreht sich praktisch um die Gemeinde. Im Epheserbrief wird uns in den ersten drei Kapiteln vorgestellt, wie Gottes genialer Plan für die Gemeinde ist. Und Kapitel 4 bis 6 ist sozusagen die Anwendung. In Kapitel 1 bis 3 staunt Paulus, wie groß Gottes Gnade ist. Und ab Kapitel 4 bis 6 ist diese Ermutigung, wie wir nun leben sollen. Und diese Unterscheidung ist so wichtig zu verstehen. Wenn wir Epheser Kapitel 1 bis 3 denken, denken wir an diese Stelle, was wir errettet sind, aus Gnade und nicht aus Werken. Und Kapitel 4 bis 5 sagt uns nun, wie wir leben sollen. Und das ist diese Unterscheidung, diese zuerst muss Kapitel 1 bis 3 kommen, bevor wir zu Kapitel 4, 5 und 6 kommen, ist so unglaublich wichtig, weil das kann man sehr schnell vergessen. Viele von euch haben Kinder und der Raum ist hier auf jeden Fall kinderreich. Und eure Kinder kriegen zu Hause bestimmt Aufgaben, die sie tun sollen. Die sollen die Spülmaschine ausräumen, die sollen den Müll rausbringen, sie sollen dies und das machen. Sie kriegen diese Aufgaben, weil sie eure Kinder sind. Ihr gebt diesen Aufgaben, weil sie Teil eurer Familie sind und sie müssen das und das erledigen. Aber stellt euch mal vor, ein wildfremdes Kind würde bei euch zu Hause reinkommen und anfangen, jeden Tag als erstes die Spülmaschine auszuräumen und den Müll rauszubringen. Würde es dadurch euer Kind werden? Nein. Es tut die Aufgaben von euren Kindern, aber es ist nicht euer Kind. Es ist immer noch das Kind von jemand anders. Und deswegen muss Paulus in den Versen Kapitel 1 bis 3 diese Grundlage legen, wir müssen zuerst Kinder Gottes werden, bevor wir wie Kinder Gottes leben können. Und das ist, wo wir in Kapitel 4 bis 6 sind. Weil wir nun Kinder Gottes sind, müssen wir die Spülmaschine ausräumen, müssen wir den Müll rausbringen. Das ist, wo wir sind. Wir können nicht bei Kapitel 4 anfangen und denken, okay, ja, wenn ich das tue, was in Kapitel 4, 5 und 6 steht, dann bin ich ein Christ. Nein, nein, nein. Kapitel 1 bis 3. Und so kommen wir nun zu unserem Abschnitt. Paulus hat sich ja so darüber gefreut in den Versen davor, dass Gott der Gemeinde Gnadengaben geschenkt hat. Und Gnadengaben in der Bibel haben immer damit zu tun, dass wir anderen damit helfen. Gnadengaben sind niemals nur, ich bekomme sie für mich, damit ich irgendwie besser dastehe und ich coole Sachen machen kann, die anderen jemand nicht kann. Gnadengaben in der Bibel sind immer zur Jüngerschaft. Und ich möchte, dass wir heute uns drei Ermutigungen zur Jüngerschaft mitnehmen. Die erste Ermutigung ist, in Versen 11 bis 12, du wirst zugerüstet. Wenn du heute für deine Gemeinde neue Ausrüstung bestellen könntest, was würdest du wählen? Wenn du eine Sache auswählen könntest, was muss Gott deiner Gemeinde schenken, was würdest du auswählen? Was würde diese Gemeinde am besten tun? Mehr Geld, höhere Spenden, um das und das zu finanzieren? Oder würdest du auswählen, endlich das neue Gebäude, dass es fertig ist und wir gleich einziehen können? Oder bessere Arbeitsgeräte für euren Dienst? Oder mehr freiwillige Helfer, besonders in der Sommerzeit? Und in der ersten Ermutigung werden wir entdecken, was Gott am wichtigsten und am notwendigsten erachtet hat für seine Gemeinde und das ihr geschenkt hat. Gott hat nämlich seiner Gemeinde Männer geschenkt, die ihn das Wort nahebringen. Lass uns Vers 11 bis 12 nochmal schauen. Und dort heißt es, und er gab die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das ist, was Gott der Gemeinde geschenkt hat. Als erstes hat er die Apostel und die Propheten geschenkt. Das war die Grundlage für die Gemeinde, lesen wir in Kapitel 2. Sie sind die Grundlage, auf der die Gemeinde mitgebaut wurde, nämlich weil sie Gottes offenbarte Wort der Gemeinde nahegebracht haben. Meine Tochter fragte mich heute Morgen, ja, woher soll ich wissen, was ich denn glaube, wenn ich Apostel Paulus nie getroffen habe? Ich müsste doch Apostel Paulus getroffen haben, dass er mir gesagt hat, was das Evangelium ist, und dann könnte ich das glauben. Und wisst ihr, Gott hat das tatsächlich so gemacht, dass wir Apostel Paulus treffen können. Nicht in einer Vision und einer Stimme, sondern indem wir diesen Epheserbrief lesen. Gott hat den Paulus nicht nur für damals bestimmt, sondern Paulus hat diesen Brief an die Epheser geschrieben. Die Epheser haben ihn an die anderen Gemeinden weitergegeben, wurde abgeschrieben und immer wieder abgeschrieben. Und über die Generation wurde dieser Brief und die gesamte Bibel weitergegeben, bis ein Arbeitskollege meinem Vater eine Bibel ausgeliehen hat, damit sie lesen können, bis wir bei uns zu Hause jeden Abend die Bibel gelesen haben und ich dadurch gläubig werden durfte. Also ich profitiere von diesem Geschenk von Apostel Paulus und allen anderen Aposteln und anderen Propheten, die Gott der Gemeinde geschenkt hat, heute noch. Und das ist ein großartiges Geschenk. Und es ist hier nur eine Nebenbeinotiz. Wenn wir diese Stelle lesen, und er hat die einen als Apostel und andere als Propheten gegeben, heißt es nicht, dass es heute, könntest du mir mein Glas geben, heißt es nicht, dass heute auch Apostel und Propheten sein müssen. Gott hat unterschiedliche Zeiten in der Gemeinde. Es ist ja nicht so, dass wenn wir zum Buch der Richter kommen und sagen, oh, Gott hat gesagt, es muss Richter geben, also müssen wir heute Richter einsetzen. Also Richter wie damals, nicht Richter wie heute. Oder zum Buch der Könige kommen. Nein, in der Bibel gibt es unterschiedliche Zeiten. Es gab die Zeit der Richter, es gab die Zeit der Könige. Wir hatten dann die Propheten, die Gott immer wieder gesendet hat. Und es gab auch in der Gemeinde die erste Zeit, wo er die Apostel und Propheten eingesetzt hat, von denen wir heute noch profitieren. Die nächste Gruppe, die Gott der Gemeinde gegeben hat, das sind die Evangelisten. Oder man könnte sagen Gemeindegründer. Das sind diejenigen, die weitergegangen sind, die Gemeinden gegründet haben und von denen wir auch heute noch profitieren. Und dann sehen wir die letzte Personengruppe. Das sind die Hirten und die Lehrer. Also ich bin überzeugt, dass es eine Personengruppe ist. Das sind nämlich die Gemeindeältesten. Die werden hier durch zwei Worte beschrieben. Durch ihren Hirtendienst und durch ihren Lehrdienst. Sie leiten als Hirten und sie leiten, indem sie Gottes Wort lehren. Und ich möchte euch ermutigen, eure Ältesten sind nach Epheser 4, Vers 11 ein Geschenk Gottes an euch, das ein wunderbares Geschenk ist. Und ihr müsst nur beachten hier, es heißt, er gab die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Nicht jeder von euch ist ein Apostel, ein Prophet, das sowieso nicht. Nicht jeder muss ein Evangelist, ein Hirten und ein Lehrer sein. Wir müssen uns nicht unbedingt in dieser Liste vorfinden. Es ist nicht eine, das sind die Gemeindedienste, die es in der Gemeinde gibt, und es gibt sonst nichts anderes. Sondern das sind ganz spezielle Gaben, Personen, die Gott der Gemeinde gegeben hat, mit einem Ziel. Schaut mal weiter. Er gab die anderen als Hirten und Lehrer und dann zwecks Zurüstung der Heiligen. Also, warum hat Gott die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer geschenkt? Mit einem Zweck. Und ist der Zweck, damit sie alle Aufgaben in der Gemeinde übernehmen? Damit sie die Einzigen sind, die evangelisieren, sich um die Seelen sorgen und predigen und alle Dienste in der Gemeinde machen? Nein. Wir müssen gucken, was der Zweck ist, indem wir schauen, was nach dem Zweck ist. Zwecks danach zeigt uns an, was das angestrebte Ziel am Ende der Handlung ist. Und Gottes Ziel ist Zurüstung der Heiligen. Das ist die Aufgabe der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das Wort Zurüstung bedeutet hier so viel wie jemand angemessen oder ausreichend machen für eine Aufgabe. Der Gedanke hinter diesem Wort Zurüstung ist, dass man jemand mit allem Nötigen ausstattet, damit er eine Aufgabe erledigen kann. Okay. Die Heiligen müssen also zugerüstet werden. Aber wofür müssen sie zugerüstet werden? Ich meine, offensichtlich für etwas. Fürs Faulenzen oder Zuschauen muss man nicht ausgerüstet werden, sondern für einen Dienst und eine Aufgabe. Was ist die Aufgabe der Gläubigen? Ich meine, aus dem Neuen Testament wissen wir, der große Missionsbefehl, Jünger machen. Jüngerschaft. Und Gott hat sich hier etwas richtig gut ausgedacht. Er hat der Gemeinde besondere Männer geschenkt, die die Gemeinde ausrüsten. Deren Aufgabe ist es, zu investieren, zu trainieren, aufzubauen, damit die Gemeinde ihren Auftrag erledigen kann. Und so lesen wir, zwecks Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes des Gesalbten. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, worum geht es hier? Zum Zwerg des Dienstes. Und es gibt zwei Meinungen, wie man das verstehen kann. Sind die Ältesten dafür da, dass sie alle Dienste erledigen? Oder rüsten sie die Gemeinde für das Werk des Dienstes aus? Und eine Interpretation ist, wie ihr sie gerade seht, ist, dass man die Stelle so liest. Gott hat die Hirten und Lehrer gegeben, damit sie die Heiligen ausrüsten. Gott hat die Hirten und Lehrer gegeben, damit sie den Werk des Dienstes machen. Und Gott hat die Hirten und Lehrer gegeben, damit sie den Leib des Gesalbten aufbauen. Also man liest, dass die Hirten und Lehrer drei Aufgaben haben. Aber ich denke, das ist nicht die richtige Lesart, sondern besser wäre es, wie folgt zu lesen. Gott hat die Hirten und Lehrer gegeben, damit sie die Heiligen ausrüsten zum Werk des Dienstes und zum Aufbau des Leibes des Gesalbten. Ich bin davon überzeugt, dass Paulus bewusst einmal zwecks und zweimal zum verwendet. Die Aufgabe der Hirten und Lehrer ist die Zurüstung der Heiligen, damit die Heiligen zwei Sachen machen können. Den Werk des Dienstes und auch den Aufbau des Leibes. Und auch das Wort beim Werk des Dienstes wird zum Beispiel in 1. Korinther 12 verwendet, wo es heißt, dass es unterschiedliche Dienste gibt. Und das ist ein Synonym für die Geistesgaben dort. Das heißt, der Werk des Dienstes, das ist unsere Aufgabe. Die Aufgabe der Hirten und Lehrer ist die Ausrüstung. Der Werk des Dienstes ist die Aufgabe von uns als Gemeinde. Und dann ist noch das letzte Wort zum Aufbau des Leibes des Gesalbten. Wir sind dafür verantwortlich, als Gemeindemitglieder die Gemeinde aufzubauen. Das Wort Aufbau lässt tatsächlich an einen Hausbau denken. Und in Kapitel 2 wird das auch dasselbe Bild verwendet. Die Gemeinde ist ein geistlicher Tempel, der wächst und gebaut wird. Und hier müssen wir kurz Pause machen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, von welchen Diensten, von welchem Aufbau es geredet wird. Wir reden oft vom Musikdienst, vom Kinderstundendienst. Und ich fürchte, dass wir manchmal andere Dienste ganz schnell vernachlässigen, weil wir sie nicht Dienste nennen. Eine Mama dient ihren Kindern, wenn sie in der Furcht des Herrn erzieht. Und ihr habt bestimmt jetzt keinen Kindererziehungsdienst in eurem Church-Schools-Gruppe, wo die Mamas eingetragen sind und Tag für Tag eingetragen werden, dass sie dort dienen. Aber das ist ein Dienst. Eine Schwester dient, wenn sie jemand anruft, der krank geworden ist. Ein Bruder dient, wenn er jemand beim Umzug hilft. Das sind auch wertvolle Dienste, wozu die Ältesten die Gemeinde auch ausrüsten. Wir brauchen unbedingt die in der Kinderstunde dienen. Wir brauchen auch die, die andere treu ermutigen, indem sie wieder besuchen und eine Karte schreiben. Und so wird die Gemeinde aufgebaut. Das ist, worum es bei Dienst und Aufbau des Leibes des Gesalbten geht. Welche Lehren können wir aus diesem Text ziehen? Die erste Lehre, die wir aus diesem Text ziehen können, ist, Hirtenlehrer rüsten in erster Linie die Gemeinde aus. Ältesten sind nicht dazu da, alle Aufgaben zu erledigen. Älteste rüsten zu, wie Ausbilder ausbilden und Trainer trainieren. Natürlich machen sie das durch Vorbild. Also diese Ausrüstung passiert durch ein Vorbild. Wenn ihr euch so einen Fußballtrainer vorstellt, der wird natürlich den jungen Kickern zeigen, wie man das eine oder das andere macht. Aber ich denke, es wäre etwas gewaltig falsch an der Sache, wenn dann beim Fußballspiel der Fußballtrainer oder die Fußballtrainer das Fußballspiel machen würden und die jungen Fußballer nur auf der Bank sitzen würden und zujubeln würden. Irgendwas läuft da falsch. Sie sollen ausgerüstet werden, trainiert werden, damit sie Fußball spielen. Nicht, dass sie zugucken. Und die zweite Lehre, die wir daraus ziehen, ist, du brauchst Trainer. Gott schenkt keine unnützen Geschenke. Wenn Gott dir etwas schenkt, dann brauchen wir etwas. Es ist nicht so, wie dass man ein Geschenk von jemandem bekommt und überlegt, wie man es weiter verschenken kann. Christen brauchen dieses Geschenk. Wenn Gott uns das geschenkt hat, dann brauchen wir dieses unser Leben lang. Das Ausrüsten ist nicht für ein Jahr oder drei Jahre. Das Ausrüsten passiert unser Leben lang. Leider sehen das heute einige nicht mehr so. Sie denken, dass sie alleine effektiver sind, dass sie die Gemeinde nicht brauchen. Sie können ja die ganze Zeit evangelisieren und verachten leider den Plan Gottes und das Geschenk Gottes. Und dann passiert es auch schnell so, dass man sich in Irrlehren verstrickt oder zu solchen unangenehmen, stacheligen Menschen wird, dass man es mit niemand lange aushält. Und hier möchte ich auch eine Warnung mitgeben. Ich weiß nicht, ob ihr ein Problem damit habt, aber wir müssen vorsichtig sein vor Online-Predigern, die sich eine Gefolgschaft im Internet aufbauen. Und dass man da sich reinzieht und begeistert davon ist. Aber dieser Online-Prediger hat keine Gemeinde, keine Älteste, die auf ihn aufpassen. Das ist auch nicht Gottes Plan und da ist der Segen Gottes auch nicht da drauf. Und es ist auch ganz gefährlich, wenn jemand meint, dass er keine Zurüstung mehr braucht. Wir brauchen Trainer und Sprüche 26, Vers 12 sagt Folgendes. Siehst du einen Mann weise in seinen eigenen Augen? Mehr Hoffnung ist für den Toren als diese. Wenn du einen Menschen siehst, der denkt, er braucht keine Ausrüstung, er braucht keine Ausbildung, er braucht das alles nicht, weil er schon alles weiß, das ist der erste Vers. Siehst du einen Mann weise in eigenen Augen? Mehr Hoffnung ist für den Toren als diesem. Und ihr habt das Buch der Sprüche jetzt schon eine Weile gelesen. Die Toren werden niemals positiv dargestellt. Also ein Tor, das ist wirklich nicht jemand, der du sein willst. Aber hier, das ist wahrscheinlich der einzige positive Spruch über einen Vers, der einzige positive Vers über einen Toren. Weil für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für diesen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen. Und das ist ein ganz gefährlicher Ort, wo du nicht landen willst. Weil dann gibt es für diesen dummen Dummkopf mehr Hoffnung als für dich, wenn du denkst, du weißt alles. Das ganz Gefährliche ist, wenn man mit dem zufrieden ist, wo man ist. Wenn man nur dienen will, aber nicht unterwiesen werden will. Man kann nicht beim Konzert spielen, ohne bei den Proben dabei zu sein. Wir brauchen Unterweisung, damit wir dienen können. Ich meine, kein Fußballspieler würde sagen, oh, ich habe so viele Fußballspiele zu spielen. Ich habe jetzt absolut keine Zeit fürs Training, keine Zeit für Aufwärmung, keine Zeit für gesunde Ernährung. Ich muss nur die ganze Zeit spielen. Selbst wenn er der Weltbeste wäre, würde er nicht lange durchhalten. Wir brauchen Trainingseinheiten. Das ist, was für uns nötig ist, das wir unbedingt brauchen. Natürlich verpassen wir es mal das eine oder die andere Trainingseinheit. Durch Arbeit, durch Familie, durch Dienste. Aber ich möchte dich ermutigen, jeden Gottesdienst, jede Veranstaltung in der Gemeinde bei euch als so eine Trainingseinheit zu sehen. Und selbst wenn du irgendwo mitdienst, versuch so viel mitzunehmen wie nur möglich. Und eine Anwendung, die ich euch mitgeben will, ist, verschwende nicht die Zeiten Zurüstung. Verschwende nicht die Zeiten der Zurüstung. Nimm Anspruch, was Gott dir gibt. Vielleicht denkst du, ja, Paul, in der Leuchtturmgemeinde, da haben wir so viel Zurüstung. Aber das stimmt. Also es stimmt. Aber dann steht ja auch vielleicht ganz besonders eine Gefahr, gewisse Möglichkeiten zu vernachlässigen. Vielleicht ist es bei dir so, dass du schon gesehen hast, wer der Prediger am nächsten Sonntag dran ist und denkst so, oh nein, wie kann ich nur die Zeit überstehen? Das ist ganz gefährlich. Ich erinnere mich an eine Konferenz, ich saß ein bisschen weiter hinten und der Vortrag hatte schon angefangen. Da kam ein Sprecher von dem nächsten Vortrag zu spät, weil sein Zug zu spät gekommen ist. Und er setzte sich, glaube ich, ein oder zwei Reihen vor mir. Es war Wolfgang Bühne, der sich hingesetzt hatte. Und ich kann diesen Anblick nie vergessen, weil er mich so ermahnt hat, persönlich ermahnt hat. Er setzt sich hin, holt sofort seinen Stift und seinen Block heraus und fängt an mitzuschreiben beim Thema, wo ich dachte, naja, okay, das ist jetzt nicht so der Höhepunkt von der Konferenz. Aber er schreibt mit und schreibt mit. Und dann gucke ich nebenan und ich sehe einen anderen Teilnehmer der Konferenz, der gerade bei Amazon.de irgendwelche Produkte sich aufwählt, zu bestellen. Und der Kontrast war gewaltig. Also ich verurteile nicht diesen Mann, der da auf Amazon war, weil es war in meinem Herzen so. Ich dachte, ja, so heftig ist der Vortrag auch nicht. Aber wir brauchen diese Zurüstung. Und Wolfgang Bühne kann so viel dienen und hat so einen großen Segen, weil er zurüstungswillig ist. Weil auch diese Zeiten, wo er dann da war, vor seinem Vortrag, wo er gesessen hat, dass er diese Zeiten nicht verschwendet hat. Er war da und wollte so viel mitnehmen, wie nur möglich. Deswegen will ich dich ermutigen. Nimm so viel mit, wie nur möglich. Lass dich zurüsten. Auch wenn du denkst, du brauchst das gerade nicht. Und eigentlich ist es dann, wo wir es am dringendsten dann brauchen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Zur zweiten Ermutigung zur Jüngerschaft. Du wirst gereift. Wir wollen beobachten, was das Ziel dieser Zurüstung ist. Ja, wir werden zugerüstet, aber wohin? Das Ziel ist, dass wir Christus reif werden. Christus ähnlich werden, und das bedeutet, dass wir gereift werden. Ich meine, es klingt ein bisschen komisch, du wirst gereift, aber das ist eigentlich, was der Text uns sagt. Lass uns ihn lesen. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle des Gesalbten. Diese Zurüstung, die wir gerade gesehen haben, sie hat ein Endziel. Das wird durch dieses Wort bis deutlich. Es ist ein Ziel, das wir tatsächlich nicht auf den Himmel verschieben können. Es mag sein, ja, im Himmel werden wir perfekt sein, aber es ist, wo wir uns hier und jetzt bemühen, bis wir alle hingelangen. Diese Zurüstung ist, bis wir alle hingelangen, zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Es werden hier drei Sachen erwähnt. Und die erste ist Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und diese drei Sachen, die stehen parallel zueinander. Das sind sozusagen drei große Ziele, die Paulus uns hier vorbringt. Das erste ist die Einheit des Glaubens und die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Einheit des Glaubens bedeutet, es ist der objektive Glauben. Das ist, wo wir alle ein und dasselbe glauben. Dass wir vereint sind in der Lehre. Dass wir an denselben Christus glauben. Dass wir dasselbe Ziel vor Augen haben, wo wir hingehen. Und dann parallel dazu ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Es ist nicht nur ein rein theologisches Wissen, dass wir dasselbe Glaubensbekenntnis unterschreiben können, sondern es ist tatsächlich dieses Kennenlernen von Christus. Es geht nicht nur um Fakten, es geht sehr wohl um Fakten, aber es geht auch um Beziehung. Das ist auch in der Ehe ja genauso. Wenn du deiner Frau etwas Gutes tun willst, dann reicht es nicht, dass du dir Fakten auswendig lernst. Also ich muss mir aufschreiben, welche Blumen sie mag. Aber das reicht nicht, dass ich meiner Frau gefalle, indem ich nur weiß, welche Blumen sie mag. Sondern ich muss sie kennenlernen. Wie ist sie? Was mag sie? Wie ist ihr Wesen? Und je mehr Zeit ich mit ihr verbringe, sie mehr kennenlerne, kann ich auch ihr Freude bereiten durch mein Verhalten und ein guter Ehemann sein. Und das ist, worum es hier auch geht. Diese Erkenntnis des Sohnes Gottes ist Zeit mit Gott verbringen, ihn kennenzulernen. Nicht nur aber dieses Emotionale, sondern tatsächlich Gott wirklich kennenzulernen. Die zweite Sache, was das Ziel ist, ist, dass wir ein erwachsener Mann werden. Und wir müssen diesen Vers nicht so verstehen, dass es auf jeden Einzelnen bedeuten wird, dass jeder von euch ein erwachsener Mann wird, aber das, die Hälfte von euch, bei denen geht es nicht, sondern hier ist es von euch als Gemeinde. In Kapitel 2 wurde die Gemeinde schon als ein neuer Mensch vorgestellt. Und das Ziel von dieser Zurüstung ist, dass sie als Gemeinde ein erwachsener Mann sein wird. Dass sie ja nicht mehr geistlich Babys und die Gemeinde unreif ist, sondern eine reife Gemeinde ist. Also, dass wir Einheit im Glauben haben, dass wir eine reife Gemeinde sind. Und drittens, zum Maß des Alters der Fülle des Gesalbten. Ein komplizierter Ausdruck, aber worum es eigentlich geht, dass wir sozusagen heranwachsen zu demselben Körpergröße, wie Christus es ist. Das bedeutet nicht, dass wir genauso herrlich sind wie Christus, sondern dass wir immer mehr so denken, wie Christus denkt und handelt. Es geht hier um Christusähnlichkeit. Und dann Vers 14 zeigt uns ein Ziel auf, warum wir, wenn wir herangereift sind, dann wird etwas nicht passieren. Und dann heißt es, damit wir nicht mehr Unmündige sein, durch jeden Wind der Lehre hin und her geworfen und umhergetrieben, durch Falschspiel der Menschen, durch Verschlagenheit zwecks List zur Irreführung. Das Wort Unmündige, damit wir nicht Unmündige sein, bedeutet so viel wie Babys oder Kleinkinder. Wenn wir als Gemeinde heranwachsen, dann müssen wir aus diesem Kindesalter herauswachsen. Babys sind schön und gut und wir dürfen nicht unser Leben lang Babys bleiben. Und warum gebraucht Paulus dieses Bild von Babys oder Unmündigen? Weil Kinder brauchen immer jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht. Wie viele Süßigkeiten dürfen sie essen, wie viele nicht? Und stellt euch vor, jeder beliebige Fremde dürfte euren Kindern sagen, wo es lang geht. Mach das und sie würden darauf hören. Dann wären sie, wie das Bild hier, durch jeden Wind der Leere wie Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben. Dann würden sie hin und her geworfen sein. Und genauso gefährlich wie der Fremde ist auch Irrlehre. Lehre, die nicht unbedingt sagt, es gibt keinen Gott. Das ist für uns offensichtlich, dass es nicht die Lehre der Bibel ist und falsch ist. Aber oftmals kommt diese Irrlehre in ein Versteck, indem sie uns von Christus ablenkt. Indem sie etwas aus der Bibel nimmt und das zum Wichtigsten der Bibel macht. Oder unseren Fokus von Christus ablenkt. Wo sie sagt, ja, die Bibel ist wahr, aber du brauchst noch das und das, von dem du gar nicht wusstest, dass du es wissen musst. Die Irrlehrer sagen, Jesus ist super, aber eins wusstest du noch nicht. Und das habe ich dir zu bieten. Und das schlägt die Gemeinde hin und her. Dann kommt der andere und dann kommt der andere. Und das Ziel von dieser Zurüstung, von dem, dass wir erwachsen werden, dass wir nicht mehr durch Falschspieler Menschen, durch Verschlagenheit zwecks List zur Irreführung hin und her geschlagen werden. Irrlehrer haben ein Ziel. Sie haben nicht gut gemeinte Fehlansichten. Sie wollen wirklich verführen. Sie wollen in die Irre treiben und von Christus wegführen. Was lernen wir daraus? Ich denke, eine Lehre, die wir aus diesem Abschnitt ziehen müssen, ist, dass Wachstum in der Lehre ein Training als Team ist. Habt ihr schon mal diese Aussage gehört oder selbst gesagt? Ich denke, ich habe es auch schon mal gesagt. Wir müssen zuerst mehr das anwenden, was wir gelernt haben. Wir haben schon so viel gehört, jetzt müssen wir es endlich anwenden. Ich verstehe die Motivation dahinter. Ja, es passiert, dass wir zu wenig anwenden. Aber die Annahme dahinter ist ganz, ganz gefährlich. Man geht davon aus, dass man schon genug gelernt hat. Und das ist niemals so. Wir müssen ständig in der Erkenntnis von Jesus wachsen und wir müssen es immer mehr anwenden. Wir müssen gemeinsam darin wachsen. Paulus spricht hier nicht vom persönlichen Wachstum. Und übrigens, in der Bibel werdet ihr keine einzige Stelle über persönliches, geistliches Wachstum finden. Gibt keine Stelle. Jedes Mal, wenn vom Wachstum geredet wird, ist es gemeinsames Wachstum. Wachstum als Gemeinde. Wachstum als ein gemeinsames Ziel. Schaut mal nochmal in Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, dass wir ein erwachsener Mann sind. Wir müssen gemeinsam wachsen. Wir müssen gemeinsam lernen, gemeinsam anwenden. Und ein Fußballspieler, der immer allein trainiert, der wird nie ein guter Fußballer. Und es gibt tatsächlich diese Vorstellung, dass wir manchmal denken, naja, wenn wir ein bisschen weniger Lehrer hätten, wenn wir ein bisschen weniger konkret wären in unseren Aussagen, dann hätten wir doch viel mehr Einheit. Das geht aber so nicht. Stellt euch vor, ein Fußballteam sagt, naja, wir haben weniger Regeln als Team, wir trainieren weniger als Team, jeder spielt so, wie er es will. Werden sie mehr Einheit auf dem Feld haben? Ganz sicher nicht. Diese Denken, weniger Lehre, mehr Einheit, ist eine Lüge. Wir brauchen mehr Lehre, damit wir mehr Einheit haben. Wir brauchen mehr eine klare Ausrichtung aus Gottes Wort, damit die Einheit da ist. Denn wir müssen zusammen lernen. Sprüche 18, Vers 1, gibt es einen ganz wichtigen Vers, den ich euch einfach mitgeben will. Wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Eine Absonderung, wo man sagt, ich mache mein Ding, ist unglaublich gefährlich. Wachstum, wie Gott sich's vorstellt, ist gemeinsames Wachstum, zusammen mit den anderen. Und möchte euch einfach eine Anwendung mitgeben. Verschwende nicht deinen Reifeprozess. Wir haben gesehen, dass wir gemeinsam wachsen müssen. Und ich will ermutigen, diese Zeit nicht zu verschwenden. Wir haben jetzt keine Aufforderung direkt dazu, sondern das ist eigentlich eine Beobachtung nebenbei. Wenn wir gemeinsam wachsen müssen, was bedeutet das eigentlich? Wie sieht dieses gemeinsame Wachsen aus? Es bedeutet eigentlich so viel wie: Nimm Menschen mit, während du zu Jesus läufst. Ihr könnt gemeinsam wachsen, indem ihr über die Predigt sprecht, die ihr heute am Sonntag gehört habt. Oder letzten Sonntag oder nächsten Sonntag. Dadurch wächst du persönlich. Du redest mit jemandem, was du gelernt hast. Und der andere wächst dadurch, weil ihr euch darüber austauscht. Deswegen machen wir so viele Sachen gemeinsam. Diese Kurse, Kleingruppen, welche Treffen auch immer. Wir können gemeinsam wachsen, das ist so wertvoll. Aber auch 1-zu-1-Jüngerschaft, wo man sich für eine Zeit zu zweit trifft, zusammen redet, zusammen die Bibel liest. Du wächst, der andere wächst und wir wachsen gemeinsam. Dazu möchte ich euch sehr ermutigen. Und ich denke, einer der wichtigsten Aspekte dabei ist auch ist Gastfreundschaft. Wenn wir die Tür für andere öffnen, wenn wir offen sind, also diese Einstellung von Offenheit, nicht, ich habe mein persönliches Königreich und ich zeige mich nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche bei irgendwelchen Treffen und dann male ich mein perfektes Bild und dann bin ich wieder in meinem eigenen Königreich und niemand darf sehen, wie es bei mir zu Hause aussieht oder wie mein Leben ist, so wird Wachstum nichts passieren, nicht passieren. Aber Gastfreundschaft öffnet die Türen, dass jemand zu dir kommt, auch dann vielleicht, wenn die Kinder sich gerade streiten oder dann, wenn es gerade unordentlich ist und im Zuhause ein Chaos ist, du herausgefordert bist, du gerade so viel Stress auf der Arbeit hattest und nach Hause kommst und ihr dürft zusammen wachsen. Wenn der andere beobachtet, wie du dann darauf reagierst, wie du in Liebe darauf reagierst. Und ich möchte euch ermutigen, gemeinsam zu wachsen. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Du wirst gebraucht. Die letzte Ermutigung, die du im Text findest, du wirst gebraucht. Wenn wir zugerüstet werden und immer mehr heranreifen, dann fängt unsere Mission an. Wir müssen dienen mit unseren Gaben, wir werden gebraucht. Aber vielleicht wird jemand von euch sagen, besonders in der Sommerzeit, aber das ist doch keine Ermutigung, wenn man gebraucht wird. Wenn man gebraucht wird, bedeutet das doch mehr Arbeit. Kennt ihr das, wenn jemand dich schon anschreibt und du so weißt, oh weia, oder der Anruf kommt, oh weia, ich werde gebraucht, ich werde angefragt. Ja, das stimmt. Gebraucht werden bedeutet Arbeit. Gemeindeleben ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Und es ist ein Steckenpferd, auf dem ich rumreite, aber ich will es euch auch mein Steckenpferd vorstellen. Ich denke, wir haben oft eine falsche Vorstellung von dem, was gut und schlecht ist. Unsere Vorstellung ist immer ganz einfach. Wenn es einfach ist, dann ist es gut. Wenn es schwierig ist, dann ist es schlecht. Einfach gleich gut, schwierig gleich schlecht. Aber das stimmt nicht. Schwierig ist nicht schwierig. Schwierig ist schwierig. Schwierig ist nicht schlecht. Es mag ähnlich klingen. Schwierig, schlecht, ich habe mich auch versprochen. Aber es sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Kein Sportler, der Gewichte hebt, denkt so, oh, schwere Gewichte sind schlecht. Ich bleibe nur bei den einfachen. Er würde nicht vorwärts kommen. Schwer ist schwer. Ja, schwer ist schwer. Aber schwer ist nicht schlecht. Und deswegen sind die Aufforderung hier und eine Ermutigung, dich, dass du investierst, dass du schwere Gewichte hebst, aber es ist nicht schlecht, sondern gut für dich und für andere. Und lass uns diese Verse lesen, Epheser 4, Vers 15 bis 16. Lasst uns vielmehr, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in allem wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Gesalbte. Und Paulus sagt, lasst uns, wenn wir zugerüstet werden, gereift werden, lasst uns zu Christus hinwachsen. Wie wachsen wir zu Christus hin? Indem wir wahrhaftig sind in Liebe. Es geht hier um Aufrichtigkeit oder auch irgendwo um Wahrheit reden, aber nicht nur einfach nur nicht die Lüge sagen, sondern ein wahrhaftiges, treues, hingegebenes Leben führen, dass wir die Wahrheit leben, ausleben mit unseren Taten. Und diesen Gedanken wird er noch später in Epheser 4 ganz ausführlich machen. Aber hier sagt er, lasst uns zu Christus hinwachsen, indem wir wahrhaftig sind in Liebe. Indem wir das ausleben, was wir in der Wahrheit gelernt haben. Und dann, das ist ganz, ganz wichtig, wohin wachsen wir? Zu wem wachsen wir hin? Unser Wachstum ist nicht nur einfach, dass ich die beste Version von mir selbst werde. Oh, und das ist eine ganz gefährliche Irrlehre, die euch im Internet und auf Instagram die ganze Zeit präsentiert wird. Diese Selbstverbesserung. Ich kann ein besserer Mensch werden. Ich kann die beste Version von meiner selbst werden, meine Träume verwirklichen, wenn ich mich nur genug bemühe und genug an mich selbst glaube. Nein, nein, nein. Wohin wachsen wir? Nicht zu unserer besten Version von uns selbst, sondern zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus selbst. Warum? Weil aus ihm der ganze Leib, also aus Christus, aus seiner Kraft, wächst die Gemeinde. Ja, wir müssen uns bemühen. Ja, wir müssen uns in unsere Gemeinde investieren. Ja, wir müssen mit unserem Nachbar reden, der neben uns sitzt. Aber das Wachstum kommt aus Christus, aus dem der ganze Leib wächst. Das dürfen wir niemals vergessen. Geistliches Wachstum liegt nie in uns selbst. Und dann ist das eigentlich, bei Paulus ist es manchmal so, der fängt einen Satz an und unterbricht ihn, macht einen riesen Einschub und dann wendet er den Satz. Und das ist auch hier. So heißt es, aus dem der ganze Leib, dann ist ein Einschub, das Wachstum des Leibes vollzieht. Also, und dann ist eine Erklärung, wie das passiert. Aber schaut mal, was da steht. Aus dem der ganze Leib das Wachstum des Leibes vollzieht. Wer vollzieht das Wachstum des Leibes? Der Leib. Die Gemeinde baut sich auf. Es ist nicht so, dass nur die Ältesten die Gemeinde aufbauen oder diejenigen, die sich hier viel investieren, die sind dafür verantwortlich, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Nein, der ganze Leib vollzieht das Wachstum des Leibes. Jeder einzelne von euch ist gebraucht. Es ist nicht so, dass ihr darauf ausruhen könnt, dass ja derjenige macht viel, Matthias macht so viel und wenn Matthias sich mehr investiert, dann würden wir mehr wachsen. Nee, ihr seid verantwortlich für das Wachstum des Leibes. Natürlich aus der Kraft Christi. Also aus dem der ganze Leib das Wachstum. Also aus Christi Kraft vollbringt der ganze Leib das Wachstum des Leibes. Und dann ist eine Erklärung, wie das passiert. Das ist dieser eingerückte Satz. Zusammengefügt und zusammen befestigt durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, gemäß dem Wirken eines jeden Teiles entsprechend dessen Maß. Wie passiert dieses Wachstum? Indem wir als ein Körper wachsen. Hier verwendet Paulus das Bild von einem Körper. Jedes Körperteil ist verbunden durch Sehnen, durch Gelenke und wir brauchen einander. Eine Sehne kann Knochen zusammenhalten, Knochen geben Stabilität und die Muskeln können die Knochen bewegen. Alles davon ist wichtig. Und wenn wir zusammengefügt sind, wenn wir miteinander verbunden sind, dann haben wir jeder einen Beitrag zu leisten. Der eine ist vielleicht besonders aufmerksam für Nöte, der sieht, wo das Gesicht traurig ist und schnell dazu hingeht. Der andere hat ganz viel Weisheit in Gesprächen und ist einfühlsam. Der andere hat einen Blick für neue Möglichkeiten und viele neue Ideen. Und wenn wir zusammen sind, dann vollbringen wir das Wachstum des Leibes. Und die Lehre, die ich daraus euch mitgeben will, was wir daraus lernen können, ist, jeder Christ bringt einen Beitrag. Jeder Christ hat Gnade von Gott bekommen, die er einsetzen kann. Dafür brauchen wir die Ältesten, die uns helfen, das richtig biblisch einzusetzen. Aber du hast einen Beitrag, den eure Ältesten nicht leisten können. Du bist gebraucht und benötigt, weil das Gott sich so gedacht hat. Und da möchte ich dir noch eine Bibelstelle mitgeben aus 1. Petrus 4, Vers 10, wo das nochmal genauso gesagt wird, in Worten von Petrus. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dienst in der Gemeinde ist eigentlich nur weitergeben, was man bekommen hat. Wir haben Gnade von Gott bekommen und wir geben sie weiter. Das ist, worum es bei Gnadengaben geht. Gott schenkt uns Gnade, er hat uns erlöst, er hat uns ermutigt durch sein Wort, er hat uns Kraft gegeben und wir geben es einfach nur weiter. Und in Vers 11 zählt Petrus die beiden großen Möglichkeiten auf, wie wir es weitergeben können. Durch Reden, wir können das weitergeben, was uns ermutigt hat. Der Prediger studiert das Wort, gibt es weiter, das ist natürlich eine Gnadengabe. Aber jeder Einzelne von euch Wenn euch ein Vers ermutigt hat und ihr an jemanden denkt, einfach ihm das zu schreiben. Das ist so eine große Ermutigung. Man denkt gar nicht eigentlich, naja, ich schreibe nur eine kleine Nachricht. Aber habt ihr schon mal so eine zufällige Nachricht bekommen, wo jemand euch einen Vers geschickt hat? Das hat euch so ermutigt. Und warum machen wir das so selten? Da können wir geben. Wir haben etwas empfangen und wir können es weitergeben. Und die zweite Variante ist, wenn jemand dient. Also nicht nur reden, sondern auch tun. Wir können einander helfen in den kleinen und großen Sachen des Lebens. Und so geben wir die Gnade Gottes weiter. Eine Anwendung möchte ich euch mitgeben. Verschwende nicht deinen Beitrag. Auch wenn du nicht perfekt bist, bist du in diesem Körper gebraucht. Weil sowieso, es ist niemand perfekt. Aber das Schlimmste ist, wenn wir so tun, als wären wir perfekt. Wenn wir so tun, als wäre alles gut und heile bei uns. Und dann erwarten wir vielleicht von anderen, dass bei ihnen auch alles super und perfekt ist. Aber wir dürfen einander an unserem Leben teilhaben lassen. Unsere Sorgen teilen, miteinander beten. Wir wachsen, wenn wir zusammen durch diese Sorgen und Leiden gehen. Teile deine Gebetsanliegen. Teile auch deine Gebetserhörungen. Und dann werden wir feststellen, welch große Sünder wir sind und welchen großen Retter wir haben. Ich möchte dich ermutigen, bewusst Beziehungen weiterzuleben. Und ich bin froh zu sehen, wie eure Beziehungen in der Gemeinde sind. Dass ihr nicht jeder Einzelne für sich ist, sondern da ist Gemeinschaft und Liebe dabei. Und ich will euch ermutigen, bleibt da dran. Und so hatten wir heute 3 Ermutigungen aus Gottes Wort gehabt. Du wirst zugerüstet, du wirst gereift und du wirst gebraucht. Lass uns noch Gott um Gnade beten, um das auszuleben, was er bei uns angefangen hat. Ihr dürft gerne mit mir auf. Oder ihr bleibt sitzen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ich bete mit uns. O Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir auch für den Epheserbrief und für die Wahrheiten und die Wunder da drinnen. Danke dir, Herr, dass wir ein paar Körnchen von deiner Wahrheit jetzt studieren durften. Ich bitte dich, Herr, dass du uns heute ermutigst, jetzt gleich im Gottesdienst, einander zu ermutigen, einander zu sehen, Gespräche zu führen, die dich verherrlichen, bitte ich, dass du uns morgen und übermorgen darin befähigst, Herr, als Gemeinde gemeinsam zu wachsen, dir zur Ehre, weil du uns gerettet hast für dich selbst, weil du willst, Herr, dass wir reif werden und erwachsen werden, damit du darin verherrlicht wirst. Herr, wir brauchen deine Gnade und darum bitten wir dich. Amen.